dennoch so aufzutreten und zu sagen, das alles ist eine Entsprechung gegenüber der menschlichen Natur, das zeichnet bloß nach, was die menschliche Natur vorgibt. Das ist, so verkehrt die Auffassung ist, doch von einer Leistung begleitet. Denn wenn das akzeptiert, geglaubt wird, das Argument, dann hat man Verhältnissen, die durch eine politische Gewalt und durch eine ökonomische Vorgabe definiert worden sind, den Charakter eines Naturprodukts zugebilligt. Und was Natur ist, das kann man schlechterdings nicht kritisieren. Da hat jeder kritische Einwand sein Recht verloren. Das ist ein Rassismus, der mit der Menschennatur in der genannten widersprüchlichen Weise operiert, der ein genuines Produkt dieser Gesellschaft, der Gleichberechtigung, der Gleichbehandlung, eben des Rechtsstaats ist und der in dieser Gesellschaft überhaupt nicht als so etwas gilt. Das meiste von dem, was ich jetzt vorgetragen habe, das ist honorige Begabungstheorie und füllt Meter in den Bibliotheken, Pädagogik. Ein Rassismus ist es gleichwohl. Zum Zweiten, der Rassismus der Volksnatur. Die Leute, von denen wir geredet haben, sind ja nicht bloß eine Humanressource, so sagt man heute. Die Menschen als Material einer wirtschaftlichen Benutzung, sondern sie sind ja auch zugleich ein Volk, das einem Staat unterliegt und ihm zugehörig ist. Was also ist ein Volk? Wie bestimmt sich, wer zu einem Volk gehört und wer nicht? Auch da kann man mit einer ersten nüchternen Antwort aufwarten. Volk ist einzig definiert durch die Reichweite einer staatlichen Macht, die über die Insassen eines Territoriums, auf dem diese Macht ausschließlich das Sagen hat, definiert ist. Das ist ein Staat, ein Gewaltmonopol, das jede andere konkurrierende Gewalt aus dem Feld geschlagen hat und über ein Gelände gebietet und alles auf diesem Gelände Befindliche, auch die Insassen, sich zuordnet. Das ist ein Volk. Merklich daran, dass Verschiebungen in dieser Frage nach Kriegen häufig sind. Die Leute, die heute im Elsass wohnen, in Frankreich, die sind heute Franzosen. Die haben vorher mal eine ganze Zeit lang dem deutschen Volk angehört, weil Deutschland dieses Stück Gelände erobert hat. Die Leute, die heute auf dem Balkan leben, die waren vor 30 Jahren, vor 25 Jahren, allesamt Jugoslawen, ein jugoslawisches Volk, das Tito unterstand. Dann wurde ein Krieg unter äußerer Betreuung auch Deutschlands auf dem Balkan inszeniert und zerlegt hat sich in diesem Hauen und Stechen von Staatsgewalten der Balkan in 5, 6, 7 neue Staaten und seitdem gibt es Kroaten neben Slowenen neue Völker, definiert durch die Reichweite staatlicher Gewalt, die jetzt nach diesem Krieg verkleinert worden ist. Was man in der Demokratie über Volk und seine wirkliche Identität erfährt, über die wahre Identität, wie man sagt, das hat das Zeug zu einem Rassismus zweiter Art. Meine nüchterne Auskunft, was ein Volk ausmacht, die würde als unsachliche Vergröberung zurückgewiesen. Ein Volk ist etwas viel Höheres, auch Höherwertiges, wenn man denen folgt, die einem die wahre Identität eines Volkes aufblättern. Sprache zum Beispiel haben wir alle gelernt. Die gemeinsame Sprache, das ist das einigende Band, das Menschen zu einem Volk macht. Das stimmt nicht. Sprache ist ein bloßes Kommunikationsmittel, mit dem man sich untereinander verständigt. Und dieses Kommunikationsmittel, das stiftet nicht einmal Gemeinsamkeit. Man kann sich ja auch in ein und derselben Sprache über viele Gegenstände streiten, das ist sogar die Regel. Schon gar nicht stiftet Sprache eine staatliche Gemeinsamkeit. Es mag ja Leute geben, die vielleicht der Sprache der Deutschen zugetan sind und sich dann in Sprachkursen zur Sprachpflege zusammentun. Aber da wäre der Eintritt genauso freiwillig wie der Austritt. Beim Staat ist das nicht so. Da tritt man nicht ein und aus, da steckt man drin, ob man will oder nicht. Kultur, noch so ein zweites Band, von dem gesagt wird, darin liegt das Höhere, auch Höherwertige eines Volks. Goethe, Beethoven. Ihr müsst mal auch schauen, wie lächerlich die Bestimmungen werden, wenn man sie ernst nimmt. Goethe und Beethoven, das soll die Menschen, die man Deutsche nennt, einen. Ich kenne viele, die diese beiden gar nicht mögen. Und ich kenne noch mehr oder vermute noch mehr, die die beiden gar nicht kennen. Hitler hat ein drittes Bild geprägt, an dem das, was in den ersten beiden Bestimmungen jetzt aufscheint, deutlich zutage tritt. Der hat gesagt, Deutsch sind die, die vom selben Blut sind. Was Ariatum in den Adern haben. Was ist das für ein Gedanke? Der meint, man solle sich das staatliche Kollektiv, das Kraft-Gewalt zusammengeschweißte Volk, denken wie eine quasi überdehnte Blutsverwandtschaft, wie sie in Wirklichkeit in der Keimzelle in der Familie vorliegt. Da ist ein Nachkomme vom Blut der beiden Eltern. Und er möchte nun, Hitler, dass sich das gesamte Staatsvolk so versteht und so betrachtet wird, als sei es eine Überdehnung dieser Blutsverwandtschaft, die es in der Familie gibt, weil er denkt, das ist sowas wie eine unzerstörbare Einheit, die über allen Zerwürfnissen steht. Das stimmt zwar schon in der Familie nicht. Weihnachten ist wieder so ein Härtetest, dass gemeinsames Blut für Eintracht steht. Aber es ist der Anspruch, der damit transportiert wird. Die Vorstellung, was uns eint, ist das Blut, ist, wenn man mal die lächerliche Seite in anstellt, dem ernsten Anspruch nach das zu sagen, die Einigkeit steht über dem Willen, ist dem Willen entzogen, ist etwas für den Menschen nicht Verfügbares, sondern über ihn verfügt, und zwar qua Natur, durch sein Blut. Da kommt man nicht raus, da kommt man auch nicht gegen an, das ist man. Das Bild mit dem Blut, das ist heute verpönt. Das war Hitler. Aber der Gedanke, der damit transportiert wird, ist überhaupt nicht verpönt. Dem alten Bundespräsidenten Herzog verdanken wir nämlich noch das Wort von der Schicksalsgemeinschaft der Deutschen. Das ist der Logik nach nichts anderes, als zu sagen, was die Menschen zu einem deutschen Volk macht, ist durch eine ihnen entzogene, höhere Kraft, Schicksal eben, bestimmt, steht höher als ihr Wille, ist für den Willen nicht verfügbar. Das ist überhaupt die Quintessenz all dessen, was man als die höhere Identität, die wahre Identität des Volkes angeboten bekommt. Man soll denken, das Volk ist so etwas wie eine vorstaatliche, quasi natürliche Einheit, die im Staat erst ihren wahren und würdigen Ausdruck findet. Aber die Vorstellung ist rassistisch in dem Sinn, dass das, was überhaupt erst durch das Werk des Staates zustande gebracht wird, qua Gewalt über einen Menschenhaufen zu gebieten und ihn zu seinem Volk zu definieren, um ihn zu benutzen, einer Geschäftsordnung zu unterwerfen. Dass dieser Zugriff qua Gewalt auf einen Menschenhaufen, der dann das Volk ist, dargestellt wird wie eine schon immer im Volk vorliegende Natureigenschaft, der Staat bloß entspricht, indem er sagt, ich sammle nur ein und betreue und hege, was es bereits unabhängig von mir als Naturbestimmung gibt. So zu denken, die Volksnatur so rassistisch aufzufassen, das hat eine ausgrenzende Seite, denn klar ist damit, wenn das Volk durch eine ihm eigentümliche Natur zu seiner Zusammengehörigkeit bestimmt ist, dann gehören alle die, die Fremde sind, nicht dazu. Die sind von einer anderen Natur, die gehören einem anderen Staat, haben darin ihren Artenpfleger, sind aber grundsätzlich mit der hiesigen Volksnatur nicht kompatibel, sind und bleiben Fremdkörper im Volkskörper. Und es hat eine innere, eingrenzende Seite. Volksgenossen, die so über sich und ihren Sprengel denken, die haben über alle Gegensätze, die es täglich gibt, zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern, zwischen Mietern und Vermietern, die Volkszusammengehörigkeit, deutsch zu sein, an die oberste Stelle gerückt. Das halten sie für das einigende Band, das sie wirklich auszeichnet, egal wie groß die Zerwürfnisse im täglichen Existenzkampf, wie er manchmal heißt, wirklich sind. Ein Bekenntnis zu einer solchen Identität, wir sind zusammen und wir gehören zusammen, schließt auch ein Bekenntnis zum Staat ein, von dem man ja sagt, der ist der Artenpfleger, der betreut dieses Kollektiv, hat gar keinen anderen Daseinszweck. So etwas ist in einem Rechtsstaat nicht nur beliebt, das wird gefördert. Denn so etwas erfüllt den Tatbestand, dass es die Menschen nicht bloß bei einer puren Parteinahme für den Staat belassen, sondern dass Parteilichkeit so etwas wird wie eine zweite Eigenschaft, eine zweite Natur, mit der sie gesegnet sind. Patriotismus. Das ist ein wichtiger Unterschied, auf den Wert gelegt wird. Denn Parteinahme, das schließt ja noch der Möglichkeit nach ein, dass Menschen eine Rechnung in Sachen Vor- und Nachteil anstellen, sich also prüfend zu ihrem Staat und Volk stellen. Aber prüfen heißt auch immer zunächst, eine Distanz aufzumachen und sein Ja-Wort vom Ergebnis der Prüfung abhängig zu machen. Darin liegt der Möglichkeit nach auch die Entzweiung. Aber Parteilichkeit, qua Natur zum selben Volksstamm zu gehören und dem Staat die Stange zu halten, das ist jenseits aller Reflexion Loyalität wie eine Natureigenschaft. Und so ein Volk schätzt einen Staat. Denn so ein Volk geht mit seinem Staat durch dick und dünn. Zwei Rassismen, der Konkurrenz, der Volksnatur, die gute demokratische Bürger, die diesen Laden wertschätzen, kennen und pflegen, weil nämlich der wertgeschätzte Laden auf diese Weise auch noch überhöht wird, nämlich zu einer natürlichen Ordnung. Diesem Denken wohnt der Umschlag in Fahndung und Gewalt inne. Denn wer so denkt, die ganze wirtschaftliche Geschäftsordnung, auch die Hierarchie, die es dort gibt, ist so etwas wie ein Ergebnis einer Menschennatur. Der ganze Haufen von Menschen, der sich in diesen Konkurrenzkampf stürzt, ist von ein und derselben Art, eine Rasse, Deutsche eben, zu der andere nicht gehören, die sind eine damit nicht verträgliche andere Rasse, die haben ihren Staat und ihr Recht, aber mit unserer nicht vereinbar. Jemand, der so denkt, hat sich das gesamte wirtschaftliche wie politische Leben, auch den Unterschied zwischen In- und Ausland, als eine natürliche und insofern harmonische Ordnung zurechtgelegt, in der alles an seinem natürlichen Platz ist und zu ihm hinkommt. Wo jetzt Schädigungen auftreten, ob Arbeitslosigkeit oder Wohnungsnot oder was auch immer, wird ein Rassist ganz schnell fündig. Der fragt sich nämlich, wie diese natürliche Ordnung gestört worden sein kann, doch eigentlich nur durch den Einbruch einer fremden Natur, die dahin gar nicht gehört, sich aber dort breit macht. Und da wird er fündig bei Inländern wie bei Ausländern. Die Antirassisten, über die noch zu reden sein wird, berichten auf ihren Seiten, dass auch Obdachlose Opfer von Übergriffen werden, die rassistisch gegen solche Leute agitieren. Nutzloses Parasitenpack. Ja, wie kommt jemand auf sowas? Ja, die Obdachlosen sind ein Ergebnis der ganzen Gleichbehandlung und Konkurrenz, die es eben an sich hat. Dass Sieger nur werden kann, wer andere zu Verlierern macht. Und dann gibt es zunächst Arbeitslose, Hartz-IV-Empfänger, und wenn die oft genug bei ihrem Bewerbungstraining gefehlt haben, wird ihnen auch diese Stütze noch gestrichen, dann sind sie Obdachlose. Das ist das Ende einer in der Konkurrenzgesellschaft präformierten, vorgesehenen Karriere nach unten, wo die Verlierer aussortiert werden. Aber ein rassistisch denkender Mensch hält das für die Folge einer minderbemittelten Anlage. Ja, wenn man sich die ganze Hierarchie denkt, als Ergebnis von Qualitätsstufen bei den natürlichen Talenten, dann sind die Verlierer eben Verlierer, weil sie nichts haben, was sie zum Erfolg qualifiziert. Der Status des Unnützen, in den sie versetzt werden durch den Kapitalismus, den legt man diesen Menschen als ihre Eigenschaft zur Last und sagt, der ist auch ein Unnützer. Und wenn er dennoch lebt, obwohl er nichts beiträgt zum gesellschaftlichen Gesamtprodukt, dann muss er anderen auf der Tasche liegen und parasitieren. Und fertig ist der Sozialschmarotzer. Fremde, Ausländer, ob schwarz oder nicht, stehlen unsere Arbeitsplätze und Wohnraum, obwohl man die gar nicht stehlen kann. Und wenn man näher hinhört, fällt das Wort von der Überfremdung, die endgültig das Maß voll macht. Und das ist eine Kategorie, die sehr geständig ist. Denn wer Überfremdung zum Schaden erklärt, der sagt, er hat gar nicht mehr einen bestimmten Schaden im Auge, den Fremde machen. Der hält das Fremdsein für den Schaden, sodass der immer größer wird, der Schaden, je mehr Fremde da sind. Auch eine Konsequenz daraus, dass man die bloß durch den Staat zugeschriebene Eigenschaft, du bist Angehöriger meines Volkes und das ist ein Angehöriger eines anderen Volkes, so sehr zur Natureigenschaft dieser auseinanderdividierten Völkerschaften gemacht hat, dass man die Unverträglichkeit beider ernst nimmt und sagt, wenn hier ein Schaden eingetreten ist in unserem Land, ob Arbeitslosigkeit oder Wohnungsnot, dann geht der auf das Konto von Fremden, die diesen Schaden verursachen durch ihre andere Natur. Und also legt ein Rassist selber Hand an, wenn der Staat die Reinhaltung des Volkskörpers schuldig bleibt und wenn man die Natur als das eigentliche Übel dingfest gemacht hat, dann verbietet sich ja jede Kritik, da bleibt nur noch Vertreibung oder Ausmerzung. Das sind zwei Bausteine aus dem rassistischen Denken, wie es in unserer Gesellschaft gang und gäbe ist. Und dieses Denken, das ist einleuchtend, nicht deswegen, weil es in sich so furchtbar schlüssig wäre. Es ist ja eigentlich voller Fehler und Ungereimtheiten. Dass sowas überhaupt einleuchtend gefunden wird, das setzt das Einverständnis mit den Verhältnissen, in denen man lebt, voraus. Und erst dieses Einverständnis mit der wirtschaftlichen und politischen Geschäftsordnung, das macht diesen in Anführungszeichen Rückschluss auf die Natur überzeugend. Woher kommt dieses Einverständnis? Jeder normale Mensch ist gewohnt, die Lebensumstände, in denen er sich bewegt, die Schule, in die er geht, die Krankenversicherung, bei der er sich versichert, als Bedingung seiner Lebensführung zu nehmen. Etwas anderes hat man nicht. Man ist in diese Verhältnisse hineingeboren. Man reflektiert auch nicht, gehe ich in die Schule oder nicht. Es ist klar, wenn man in dieser Welt sich durchschlagen will und sein Geld verdienen will, dann geht man dorthin und will dort seinen Erfolg machen, um gut zu leben. Man hat keine Überlegung angestellt, wozu sind diese Einrichtungen da und gut. Ich auch nicht. Sondern man nimmt sie praktisch, weil man sich anders in dieser Gesellschaft nicht ernähren und behaupten kann. Man nimmt also Bedingungen, weil sie einem alternativlos vorgegeben sind, als brauchbare Mittel. Das macht jeder, ohne je geprüft zu haben, ob sie brauchbar sind, diese Bedingungen. Das Ergebnis spräche eigentlich eher dagegen. Die Art und Weise, wie man sich in diesen Lebensumständen bewegt, die ist bis in die kleinste Nische durch Rechte geregelt. Die Schule ist nicht nur ein Angebot und ein Recht, sondern auch eine Pflicht. Wie es in Ehe und Familie zugeht, ist durch Rechte definiert. Dass man überhaupt hier wohnen darf, in diesem Land, ohne einen Aufenthaltstitel, ist durch Rechte geregelt. Die sehen für Ausländer anders aus. Dass ich mich überhaupt um meinen Erfolg mühe in dieser Gesellschaft, ist auch ein Recht, das sogar ein Grundrecht ist. Das Recht auf freie Entfaltung der Persönlichkeit. Ich darf mich um mein Auskommen bemühen, muss es aber auch. Daran, dass alles Bemühen der Menschen unter diesen Lebensumständen ihren Erfolg zu suchen, in allen Lebenssphären durch staatliche Rechte geregelt ist, daran entdeckt ein Mensch, dann sind die Rechte Berechtigungen. Dann ist der Dienst, den der Staat damit erzwingt, nämlich alle auf diese Geschäftsordnung festzulegen, aus meiner Warte betrachtet eigentlich ein Dienst, den er erweist. Ich darf in die Schule, ich darf mich um einen Job kümmern, ich darf hier wohnen. Wenn das so ist, wenn so gedacht wird, dass die ganze durch Gewalt eingerichtete Rechtsordnung mir als Angebot, weil Berechtigung erscheint, die für mich etwas Gutes ist, dann kriegt der Staat, der das macht, für dieses Denken so etwas wie ein Alleinstellungsmerkmal. Der Mensch denkt sich, dieser Staat ist es, der mich berechtigt. Der deutsche Staat. Andere Staaten tun das nicht. Die schreiben mir diese Rechte nicht zu. Der deutsche Staat berechtigt mich. Und daran erkenne ich, dass das meiner ist, dass der für mich gut ist. Und warum macht es ein Staat? So etwas wie den Eigennutz einer Macht, die durch die Rechte eine Volksmasse für sich nützlich macht, sowas kennt ein Bürger nicht. Warum macht er es dann? Der Bürger denkt, wenn der Staat mich berechtigt, mich und meine Volksgenossen, dann muss der Staat sich offenbar in einer Fürsorgepflicht sehen gegenüber seinem Volk. Beweis? Ja, andere Volksgenossen aus anderen Breiten berechtigt er nicht. Schon sichtbar beim Ausländer. Ein Ausländer darf nicht mal über die Grenze kommen, ohne dass er eine extra Erlaubnis bekommt. Der darf hier gar nicht einfach wohnen. Sodass ein deutscher Volksgenosse sich sagt, dann ist es ja ein Privileg, Deutscher zu sein. Ich bekomme von diesem Staat Rechte, die andere Menschen nicht haben. Als wäre Vorrecht dasselbe wie Vorteil. Auf diese Weise bringen es ganz normale staatsbürgerliche Gedankengänge fertig, sich mit ihrer rechtsetzenden Gewalt zusammenzuschließen, die als ihr Mittel zu betrachten und die Lebensumstände, in denen sie sich bewegen, als ihr Lebensmittel wertzuschätzen. Und der Rassismus, den es in dieser Gesellschaft gibt, den ich skizziert habe, der ist der I-Tupfen auf diese Fehler und knüpft an diese Fehler an. Und zwar so,